freue dich auf eine ganz dichte Folge mit ganz verschiedenen Modellen, Methoden, Techniken der Transaktionsanalyse.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Ich begrüße euch zu Aktiv zugehört mit Timo Schlage und mir, Frauke Niehus. Und wir besprechen heute die Fachrichtung, sage ich mal, oder die Methode Transaktionsanalyse. Timo, du arbeitest sehr, sehr gerne und viel mit der Transaktionsanalyse. Was ist der besondere Gewinn?
Ich würde nicht sagen, dass ich so viel damit arbeite. Ich kenne eben viele Modelle, die eigentlich ich schon lange angewendet habe, ohne zu wissen, dass es ein Modell der Transaktionsanalyse ist. Also ich bin ja eher Systemiker oder Hypnosystemiker und dennoch ist es ja auf einer gewissen Ebene verschwimmen die einzelnen Modelle. Und wir haben ja gesagt, wir wollen im Podcast auch mal so kompakte Folgen mit vielen Methoden vorstellen. Und deswegen dachte ich, stelle ich mal ein paar Methoden aus der Transaktionsanalyse vor. In der Kommunikation, man kann aber auch Persönlichkeit darüber definieren oder vor allem auch in Konflikten, bin ich ein großer Fan des Drama-Dreiecks, wo es einfach in dem Modell drei Menschen oder drei Verhaltensweisen gibt. Das eine ist der Täter, das andere ist das Opfer und das dritte ist der Helfer. Und wenn man das so sieht, kann man vorstellen, Mensch, der eine mobbt, der andere wird gemobbt und der dritte hilft dem Mobbing-Opfer. Das ist dann total passend. Gleichzeitig, das Spannende an dem Modell finde ich, dass wenn wir es kennen und dann so gewisse Dynamiken zwischen Menschen beobachten, stellen wir fest, dass sich Menschen oft dadurch, dass sie sich in die eine Rolle begeben, den anderen unterbewusst oder vielleicht auch bewusst in eine Rolle drängen. Also wenn ich mal sage, ach Frauke, wie kann ich dir denn helfen? Ach du Arme, und soll ich dir mal dich da abholen und das tun und so, dann gehe ich in die Helferrolle, die ja auf der einen Seite nett gemeint sein kann, aber ich dränge dich dadurch in die Opferrolle. Und du musst dann entweder, bist du so nett und sagst, ja, ich lass mir mal helfen, weil dann tue ich Timo einen Gefallen. Oder widersprichst mir. Ich brauche keine Hilfe. Und dann kann ich vielleicht in die Opferrolle springen und sagen, was lehnst du meine Hilfe ab? Und wie behandelst du mich denn? Und da merkt man schon, natürlich kein Mensch ist immer, wie er ist. Und alles Situationen, Kontext abhängig. Aber in gewissen Situationen, Kontexten erlebt man halt, dass der eine dazu tendiert, eher in die eine oder andere Rolle zu gehen. Ich meine, Täterrolle kennen wir oft, aber eben auch, wenn Leute sich immer als Opfer darstellen. Vielleicht kennst du oder unsere Hörer auch Leute, die, egal wie du fragst, wie geht's, immer sagen, du kannst ja nicht vorstellen, was mir gerade passiert ist. Natürlich hat dir immer einen schlechten Tag oder dumme Sachen, die passiert sind. Aber wenn du das eben 100-mal hörst, wenn du eine Person fragst, dann hast du, wenn du das Modell kennst, schon so ein gewisses Aha, möglicherweise gehört er in den Teil des Dreieckes. Mhm.
Ich finde gerade total spannend, was du gesagt hast, ne? Und auch sozusagen, ne, wenn der eine dies macht, dann drängt er den anderen in die andere Rolle. Das ist ja auch systemisches Denken. Und soweit ich weiß, ist die Transaktionsanalyse auch viel aus psychoanalytischen Gedankengut hervorgegangen. Ist das richtig?
Also Eric Byrne ist halt der Begründer, der halt die ganzen Modelle erschaffen hat. Und da spielt natürlich die Analyse auch mit rein. Wobei ich finde, das Schöne in den Modellen ist, dass sie eben auf fast jegliche andere Art von Coaching und Therapie auch zu übertragen sind. Und auch wenn jemand jetzt keine Ahnung oder sich jetzt gar nicht mit Coaching befasst, allein so ein Modell, das ist in 3 Minuten erklärt und dann hat man sofort die Dynamik mit dem Nachbarn, mit der Schwiegermutter, mit dem Mitarbeiter, mit irgendwem auch verstanden. Und diese Einfachheit und, ja, ich möchte schon fast sagen, globale Anwendbarkeit, die finde ich halt ziemlich, ziemlich großartig.
Mhm. Super. Okay.
Ein weiteres Modell auch in der Kommunikation finde ich auch dieses Ich-Modell. Also wie kommuniziere ich mit einer anderen Person? Wie fühle ich mich und in welche Rolle dränge ich diese andere Person rein? Mhm. Und da gibt es halt eben die Ebenen Eltern, Erwachsenen und Kind. Mhm. Also natürlich ist das Gesündeste, wenn 2 erwachsene Menschen miteinander sprechen, so wie ich jetzt gerade, hey, ich nehme wahr, du nix, dich frage, möchtest du was vorstellen, du sagst nein und keiner ist beleidigt und keiner fühlt sich herauf oder herabgesetzt, das wäre dieses Erwachsenen-Ich. Und das andere ist eben auch dieses Eltern-Ich. Oh, jetzt bist du mal dran, liebe Frau, zeig mir, was du kannst. Tu was für dein Geld. Ja? Also würde ich mich ja auf eine höhere Ebene stellen, dass ich dir nicht eine Frage nicht stelle, nicht ein Angebot mache, sondern dir direktiv eine Weisung gebe. Mhm. Und dann, durch das ich dich so behandle, wenn du nicht sehr stark und sehr klar dagegen steuerst, dränge ich dich in die Kindrolle. Denn wenn ich in der Elternrolle bin, bist du das kleine, dumme Kind und ich muss dir sagen, was du zu tun hast. Mhm. Und das ist keiner gerne. Und genauso kann es natürlich andersrum sein, dass ich in die Kindrolle sage, Mensch, Frauke, du hast die Idee mit der Folge, jetzt mach auch mal was. Weiß ich, ob das was mit der Analyse zu tun hat. Mhm. Also dann würde ich dich wieder in die andere Rolle drängen, auch nicht gesund. Mhm. Oder würde ich mich, bezogen aufs Drama-Dreieck, vielleicht in die Opferrolle drängen. Mhm. Und was natürlich auch wenig sinnvoll ist auf der gleichen Ebene, wenn wir jetzt beide auf der Kind- oder Elternebene wären. Also beide auf der Kindebene. Wir motzen uns an, wer jetzt schuld ist, dass wir jetzt über das Thema sprechen müssen und keiner will es vorstellen. Oder auf der Elternebene, wenn wir jetzt uns als die Götter des Coachings sehen würden und auf unsere blöden Sprüche über unsere Zuhörer machen würden, fänden die auch nicht gut. Insofern ist es auch wieder da wichtig zu wissen, dass es das gibt und einfach mit diesem Hintergrundwissen durchs Leben zu gehen. Und das finde ich eben auch schön, das muss nicht nur für Coaches interessant sein, also auch in einer Gruppe, in einem Freundeskreis, in einem Dorf, einem Verein, einer Firma. Wer ist in welche Rolle unterwegs und folge ich der Einladung und dann könnte es ein Coaching-Thema sein oder wie gehe ich damit um, wenn mich der immer in die Rolle drängt und wie kann ich dann da rausgehen? Und natürlich ist hier ähnlich wie das Okay-Okay-Modell, die Erwachsenen, ich, beide auf Augenhöhe, da natürlich am sinnvollsten.
Mhm. Erläuter nochmal, oder Okay-Okay-Modell heißt, ich bin okay, du bist okay.
Also es ist ein eigenes Modell, aber wie gesagt, wenn man viele Modelle kennt, irgendwann lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit dann nicht abstreiten. Und das ist das Ähnliche, also beide sind okay oder ich bin okay, du bist nicht okay. Würde bezogen auf dieses Modell hier gerade, ich bin in der Elternrolle, du in der Kindrolle. Oder ich bin nicht okay, du bist nicht okay, eben in der Kind-Elternrolle. Oder beide sind nicht okay, es ist auch nicht hilfreich.
Genau, und ich glaube, das könnte man jetzt in der Hypnotherapie als Konfusionstechnik bezeichnen. Mhm. Ich bin okay, du bist nicht okay, Elternrolle, Kindrolle. Genau, aber okay. Genau, aber genau. Ich glaube, man hat eine Idee. Ja.
Genau so ist es. Und auch da, wo wir wiederum wunderbare Parallelen zu anderen Coaching-Therapie-Techniken finden können, ist das Antreibermodell. Also, glaube ich, auch eines der bekanntesten Modelle der Transaktionsanalyse sind, glaube ich, 4, 5 Sätze, also mit sei perfekt, sei stark, streng dich an und so weiter. Wo, glaube ich, auch viele Menschen sagen, oh, kann das sein, dass du mal als Kind den Satz gehört hast und gelernt hast und verinnerlicht? Wir haben, glaube ich, auch, als wir über Glaubenssätze gesprochen haben, ein kleines Kurs dazu gemacht. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Mhm. Und damit ist das richtig gut gemeint, weil sicherlich viele haben diese oder ähnliche Sätze schon mal gehört. Sei perfekt und sei stark gehört auch noch mit dazu, um das jetzt nochmal zu vollenden. Finde ich ist nett und ist gut, also stört euch jeweils nicht. Ich persönlich finde es immer noch schöner, wenn die Sätze nicht aus von Burns kommen, sondern aus dem Klienten selber. Mhm. Und zu sagen, hey, ach, ich habe gehört, das war damals schwierig im Elternhaus, du hast viel Druck erlebt, wenig Wertschätzung. Was ist denn da so ein typischer Satz, den du damals gelernt hast? Und dann kann es natürlich sein, dass dann vom Klienten der Satz kommt, sei perfekt. Und Burns sagt, jo, check, habe ich damals genau richtig vorher gesagt. Mhm. Kann aber auch sein, dass ein Satz kommt, Indianer kennt keinen Schmerz.
Und in der Variante.
Genau, und dann ist halt die Variante, wenn die aus dem Mund des Klienten kommt, natürlich deutlich stärker, als wenn der jetzt aus einem Satz ist, der sagt, ja, ist so ähnlich, aber ist eben nicht 100% gleich.
Mhm. Sag mal, hast du eine Idee, warum genau diese 5 Sätze ausgewählt wurden?
Ich glaube, das ist wie bei Musik oder einem Wein, wenn man einfach richtig tief drin steckt, dann kann man einfach auch Sätze auswählen, wo man weiß, dass oder wo man davon ausgehen kann, dass die einer großen Mehrheit von Klienten Akzeptanz finden. Und so weiß der DJ, wenn ich den einen Song spiele, 100% erreichst du nie, aber da erreichst du eben 80-90%, anstatt jetzt einen total speziellen da reinzuschreiben.
Und also du glaubst, es ist wirklich aus, was beobachte ich, und es ist nicht aus einer Theorie raus entstanden?
Also du bist ja eher der Profi unter uns beiden von Theorie und Studien. Ich kenne dazu keinen, ich will es nicht abstreiten. Ja. Meine Hypothese ist, dass er aus der Erfahrung heraus gesagt hat, okay, ich will jetzt keine 150 Sätze hinschreiben, die 150 ich halt schon mal gelernt habe von Klienten, sondern aus allen Klienten heraus, was waren die häufigsten Sätze, mit denen sich die meisten identifizieren können.
Okay.
Also so hätte ich zumindest gemacht. Aber das ist reine Hypothese. Vielleicht wäre ich jetzt in die Kommentaren zerrissen, weil ich die Studie nicht kenne von Burns. Das ist
also
halt so
ich weiß es auch nicht.
Erklärung.
Deswegen frage ich nach und war für mich interessant, wie kommt es genau zu dieser Auswahl? Ne? Und genau, ja, wir wissen es nicht.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die ganzen Modelle so runterrattern soll, aber gerade auch in Anlehnung an noch eine andere Folge mit deinem Selbstwertmodell, was du hier entwickelt hast, gibt es das Stroke-Modell von Burns, also in der TA, wo er eben unterscheidet zwischen positiven und negativen Strokes, also quasi Grundbedürfnissen nach Anerkennung. Und da unterscheidet man eben, habe ich eben positive, negative Erfahrungen. Und natürlich überrascht unsere Hörer jetzt nicht, aber das halt, wenn man zu wenig von diesen positiven Erfahrungen hat, kommt es eben zu einem, wie er es nennt, Ersatzverhalten. Also hat Auswirkungen, wie Gunter Schmidt sagen würde. Und dann kommt eben diese Kompensationstechnik oder eben Konflikte, die halt entstehen, wenn ich eben zu oft diese Abwertung oder eben negativen Strokes erlebe.
Und da hätten wir einen Link zu einer sehr bekannten oder zu einem sehr bekannten Modell, nämlich der Bedürfnispyramide oder Bedürfnishierarchie nach Maslow. Ist das auch hierarchisch angeordnet in der Transaktionsanalyse? Steht übrigens in der Kritik die Anordnung. Ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema. Aber
beschreib sie gerne, wenn man ganz das Modell, ich bin sicher, viele Hörer kennen das, aber dann hast du es einmal kurz beschrieben und dann kannst du auch gerne die Kritik mal dazu formulieren.
Genau, also bei Maslow ist es so, dass auch so eine Grundidee ist, ne, dass wir sozusagen Bedürfnisse befriedigt haben müssen. Und da gibt es auch noch die Idee, dass sozusagen eine bestimmte Reihenfolge von Bedürfnissen besteht. Unten sind die körperlichen Bedürfnisse. Mhm. Und dann geht es immer weiter bis hin sozusagen zur Selbsterfüllung, zum Sinn. Und hier ist auch die Idee, dass sozusagen es so eine Abfolge gibt, dass die unteren Bedürfnisse befriedigt sein müssen, damit die oberen befriedigt sein können. Und so, also ein Kritikpunkt ist auch ganz klar aus der Praxis. Es gibt Künstler, die verzichten lieber auf, die verdienen so wenig, dass sie vielleicht nicht wissen, wie sie wohnen und wie sie essen können, aber verwirklichen sich selbst. Ne? Selbstverwirklichungsbedürfnis wird da nach ganz oben gestellt und man verzichtet auch auf andere Sachen. Und es gibt natürlich dann die Theorie, wenn Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann habe ich tatsächlich auch ständig einen Mangel und es wirkt sich stark auf mein Verhalten aus, auf meine Persönlichkeitsstruktur eventuell. Und da würde ich jetzt die Schnittmenge sehen.
Genau. Maslow ist ja auch eins der absolut grundlegendsten, also das habe ich ja schon, glaube ich, 20 Jahre gehört, bevor ich mit Coaching angefangen habe. Und ich stimme dazu, bei dem Künstler passt es eben nicht, aber andersrum, bei einem normalen Job, keine Ahnung, du hast ja dein normales Leben, hast deinen Job, hast deine Familie, hast deine Hobbys und alles und dann kommt jetzt eben, keine Ahnung, Corona oder ein Krieg oder irgendetwas und auf einmal hast du nicht mehr die Selbstverwirklichung als Podcast-Host und Institutsleitung, sondern geht es echt darum, Mist, was kann ich morgen denn jetzt essen? Und das ist, glaube ich, die gute Absicht hinter den Maslow. Aber ich bin da bei dir, dass es natürlich auch, wie vieles im Leben, nicht auf 100% der Menschen zutrifft.
Ich denke, es ist ja auch, jedes Modell hat seine Schwachstellen. Die Welt ist so komplex und ein Modell versucht ja, sie für uns irgendwie handhabbar zu machen. Und ich denke auch, dass sozusagen diese einfache Struktur auch häufig ganz, ganz hilfreich und wichtig ist. Und natürlich hat die dann auch Schwächen, ne? Und dann ist es, glaube ich, immer wichtig, dass wir genau hinhören und es nicht überstülpen, sondern es als Angebot formulieren und als eine Idee, in die wir mal weitergucken können, immer in der Feedbackschleife und Überprüfung. Genau, aber hier war ja, bevor wir jetzt auf das Thema kommen, wo wir auch schon viel über Haltung und so drüber gesprochen haben, hier war jetzt ja eigentlich so die Frage, welche Schnittmengen gibt es? Ne? Oder anschließend vielleicht auch die Frage.
Wenn du die Frage noch überlegst, würde ich gerne eine kurze Sache ergänzen.
Ja.
Und zwar, ob es jetzt Maslow ist oder alle anderen Theorien und Modelle und Techniken. Ich oder mein Lehrer Gunther Weber hat mal gesagt, im Thema Aufstellungen, keine Regel gilt jemals immer.
Ja.
Und ich fand es süß, wenn meine Kinder fragen, was ist ein Coaching und wie ist denn das und was ist das und wie funktioniert das genau? Und ich habe es denen irgendwann erklärt, wie so eine Fremdsprache. du lernst halt die Grammatik und was ich, wenn ich vergesse, dass ich Englisch gelernt habe und dann hast du die ganzen Sachen runter und dann kamen irgendwie 5 Seiten mit Irregular Verbs. Also du hast die normale Regel und dann kommen halt die Ausnahmen. Ja. Und so wie du jetzt sagen oder wie wir jetzt gesagt haben, Maslow passt eben auf 80, 90, 95, keine Ahnung, aber eben auf den einen Künstler nicht. Und ich glaube, dass wir dabei ganz, ganz vielen Modellen auch immer die eine Person finden, wo es dann eben nicht oder den einen Kontext oder die eine Ausnahmesituation, wo es dann auch nicht unbedingt passt. Aber ich finde, es hilft oft. Und wenn ich bei allen Sachen 95% der Menschen verstehen kann, bin ich schon mal weiter. Insofern würde ich jetzt Modelle nicht verteufeln, aber sie immer kritisch betrachten und immer offen zu sein. Kein Mensch ist immer gleich, es ist immer Kontext und es dürfen Einflüsse sein, keine Ahnung, schwere Krankheit, Traummann gefunden, Jobwechsel, Umzug, irgendetwas, wo sich dann doch Sachen verschieben. Aber als du Maslow gesagt hast, die verschiedenen Ebenen seiner Pyramide, fiel mir noch eine weiteres ein im Transaktionsmodell, wie die Ebenen der Kommunikation unterschieden werden. Mhm. Also dass ich eine parallele Kommunikation habe, so wie wir es jetzt gerade haben, eine gekreuzte Kommunikation, wo sich dann widerspricht, unterbricht, nicht versteht, was eben zu Konflikten führen kann. Auch da werden jetzt die nächsten Hörer sagen, wow, danke Timo, ohne dich wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen. Aber ich habe das Modell angesprochen, weil das dritte Beispiel ist die verdeckte Kommunikation. Und die habe ich eben auch ganz oft in Familiendynamiken, in Führungskontexten, aber auch in meinen Verhandlungstrainings. Dass ich halt die offene Kommunikation habe und eben die verdeckte, diese Kommunikation, wo ich entweder über Körpersprache oder über Dinge, die ich hintenrum organisiert habe, eben mehrspurig arbeite. Und das zu analysieren in einer Familie, in einer Organisation oder eben, wo es teilweise unwillkürlich passiert, aber gerade bei Verhandlungsprofis, die es ja bewusst planen, wie kann ich einen manipulieren, wie kann ich den Zustand von ihm in dem Augenblick ganz kurz schwächen, um eben dann doch noch das halbe Prozent mehr zu bekommen. Da passt eben dieses Beispiel der verdeckten Kommunikation. Ich habe dich aber gerade unterbrochen, als du deine Frage gerade formulierst.
Alles gut, wunderbar. Ich würde vorschlagen, ich würde dich gleich gerne fragen, weil wir bei der Transaktionsanalyse so viele Schnittmengen haben mit anderen. Und meine Frage nachher wird lauten, wie wählst du das Modell aus? Ja, ich finde bei der Transaktionsanalyse auch noch total spannend. Meines Wissens nach kommt sie aus der Psychoanalyse und hat sich weiterentwickelt und auch zum Teil, könnte man fast schon sagen, Grundlagen gelegt für die humanistische Therapieform, wo es ja auch viel um ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, Integration geht. Das finde ich auch nochmal so spannend, ne? Dass wir hier eine Methode haben, ja, die ganz verschiedene Fachrichtungen, Menschenbilder vereint oder einen Entwicklungsprozess da darstellt, finde ich super spannend. Und dass du jetzt die Transaktionsanalyse dargestellt hast als jemand, der vom Herzen und mit ganzem Herzen Systemiker ist und welche Aspekte du rausgesucht hast und dass sozusagen auch ja diese Schnittmenge, die es auch mit der Systemik haben kann, in den Vordergrund gestellt hast es ja nicht, aber als erstes als Aufhänger genommen hast oder die Transaktionsanalyse dafür als Erklärung. Das finde ich hochinteressant. Genau, und jetzt würde ich vorschlagen, sag doch nochmal, was du noch total spannend findest an der Transaktionsanalyse, welche Modelle, welche Ideen. Und dann kommt die Frage, wie wählst du aus? Nach welchem Modell gehst du vor in deinem Coachings? Ja. Du hast so viel Wissen im Hintergrund.
Also die erste Frage würde ich deine Erlaubnis vorausgesetzt skippen, weil ich glaube, ich schon relativ viele Modelle jetzt vorgestellt habe und ich glaube, die Qualität des Podcasts nicht steigt, wenn wir jetzt noch 3 weitere Modelle haben. Das kann ja auch jeder googeln. Die zweite Frage finde ich viel spannender, welche Modelle verwende ich? Und für mich ist die TA eben nicht wie die Modelle, die wir schon vorgestellt haben, bei einer Entscheidungsfindung, beim Konflikt etc. in den ganzen anderen Podcast-Folgen, ist weniger eine Technik, wo ich jetzt im Coaching sage, oh, wenn das Problem aufkommt, dann kommt Modell 4711, sondern vielmehr ist es für mich so eine Grundlage. Du hast jetzt eben gesagt, auf was für Psychotherapietechniken das eingezahlt hat, aber ich bin sicher auch, wenn man das im Vergleich mit verschiedenen Coaching-Techniken, dass da auch vieles übernommen worden ist. Wie gesagt, es gibt oft das gleiche Modell mit 5 verschiedenen Anstrichen, mit 5 verschiedenen Autoren, die es erfunden haben. Aber da ist eben wirklich viel, viel Grundlage. Und ich nutze das eher für etwas, wo man selber darauf achten kann, für sich selbst im Leben, wo man vielleicht eher einen Klienten einladen kann, das mal abzugleichen mit dem Modell. Aber es ist wirklich verglichen zu anderen, dass ich Also wenn ich jetzt an Werteentwicklungsquadrat denke, was ich halt total oft nutze, jetzt von Schulz von Thun zum Beispiel, was wir auch schon vorgestellt haben, das sind wirklich Modelle, die ich nutze, um etwas zu erklären. Und das sind eher Sachen, die ich für mich im Hintergrund habe, um so ein Grundverständnis von Menschen, von Zwischenmenschlichem, von Kontakt, von Coaching zu nehmen. Und wenn du jetzt doch ein Modell wissen möchtest, was ich wirklich teilweise mal aufzeichne, ist es in der Tat das Drama-Dreieck. Also wenn ich halt das höre, dass es eben eine solche Konstellation im beruflichen und privaten gibt, das ist was ich echt mal kurz runterskribbel oder wie eben geschehen kurz beschreibe. Und dann fällt es dem Klienten halt wirklich so, Mensch, ja klar, Logo, gut, dass sie es sagen. Und das klärt wirklich richtig, richtig viel. Alles andere ist, glaube ich, in so vielen anderen Techniken auch schon mit drin enthalten oder wurde weiterentwickelt oder recycelt. Also ich sage jetzt selten, dass ich jetzt nochmal das und das Modell aufführe. Ich arbeite, glaube ich, eher weniger sowieso in Modellen, sondern habe die Modelle im Hinterkopf, die ich dann im Coaching quasi mitlaufen lasse. Aber ich sage selten, so lieber Klient, jetzt setze ich mal gerade hin, trinke noch einen Schluck und jetzt kommt das und das Modell. Das mache ich eher in der Coaching-Ausbildung, wo es darum geht, hey, da ist ein Thema und welche Modelle könnten wir jetzt nutzen, um dieses Thema zu lösen.
Und das heißt, du sagst, es hat einen ganz hohen psychoedukativen Wert, einen ganz hohen Erklärungswert sozusagen, dass man mal so Grundlagen versteht von Interaktion, von Kommunikation, von Konflikten. Und ich habe ja am Anfang auch gedacht, ja, was sage ich denn jetzt? Ich habe, glaube ich, gesagt, Fachrichtung oder Methode. Tatsächlich ist es so ein bisschen ein Zwitter, finde ich. Ne? Es sind so ganz grundlegende Ideen, aber eine ganze Fachrichtung ist es ja irgendwie nicht. Und auf keinen Fall. Einfach nur eine Methode ist es aber auch nicht. Es geht deutlich darüber hinaus. Es ist irgendwie so, negativ würde man jetzt sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber es ist im Positiven gemeint. Und wir haben ja auch noch die Vermischung zwischen Analyse, humanistisch etc. Das heißt, es ist tatsächlich so ein bisschen speziell. Und was ich jetzt auch rausgehört habe, ist, also im Grunde genommen geht es ja immer darum, was hat den höchsten Erklärungswert? Ne, in der Physik, ne, nehmen wir jetzt Licht als Teilchen oder Licht als Wellen. So. Ne? Und dann guckt man immer, was hat gerade den höchsten Erklärungswert. Und ja, je mehr Theorien und Modelle man kennt, desto besser kann man auch navigieren. Und auch während einer Stunde muss man manchmal mehrfach switchen für diesen Aspekt, für diesen Aspekt und für diesen Aspekt.
Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, liebe Frauke.
Wunderbar.
Ich danke dir, ich danke euch.